SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Petra Waldvogel. CSU-Chef Söder gibt sich geschlagen. Am Mittag hat er gesagt, dass er das Votum des CDU-Bundesvorstandes akzeptieren wird. Das Gremium hatte sich in der vergangenen Nacht mit einer Zweidrittelmehrheit für Laschet ausgesprochen.
Die Würfel sind gefallen. Armin Laschet wird Kanzlerkandidat der Jungen Union. Mein Wort, das ich gegeben habe, gilt seit einer Woche. Wir haben ein Angebot gemacht. Wir wären bereit gewesen, unserem Land zu dienen in der zentralen Spitzenfunktion und Position der deutschen Politik. Und wir haben für dieses Angebot unglaublich viel Zuspruch erhalten. Ich bedanke mich da ausdrücklich dafür.
Er wäre gerne angetreten, das hat Söder noch einmal klargestellt. Seinen Rückzug begründete er so.
Für mich ist aber klar, es gibt Verantwortung fürs Land. Das wäre die Bereitschaft gewesen, zu kandidieren. Aber es gibt auch Verantwortung für die Union. Nur eine geschlossene Union kann am Ende erfolgreich sein.
Und weiter, sagte Söder.
Ich habe Armin Laschet angerufen und habe ihm gratuliert, habe ihm auch gesagt, dass wir als CSU akzeptieren. Wir haben ihm auch die volle Unterstützung angeboten als CSU in diesem, wie ich glaube, außerordentlich schwierigen Wahlkampf, den es geben wird. Und wir werden ihn ohne Groll mit voller Kraft unterstützen. Das kann ich für mich ganz persönlich, aber ich glaube auch für unsere CSU sagen, das werden wir tun.
Soweit CSU-Chef Markus Söder heute Mittag. Und damit ist die sogenannte K-Frage der Union wohl tatsächlich abgeschlossen. Corona und das Impfen. Allmählich wird es tatsächlich besser. Immerhin jeder Fünfte in Deutschland ist inzwischen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Vollständig geimpft sind 6,7% der Bevölkerung. Das hat das Robert-Koch-Institut mitgeteilt. Allein gestern haben mehr als 381.000 Menschen eine Spritze bekommen. Und das Tempo beim Impfen könnte schon bald weiter gesteigert werden. Einzelheiten von Christian Haug.
Die niedergelassenen Ärzte sollen in der kommenden Woche 2 Millionen Dosen des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs bekommen. 500.000 mehr als bisher erwartet. Das berichtet die Rheinische Post und bezieht sich dabei auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung. Pro Praxis könnten für die kommende Woche bis zu 48 Dosen bestellt werden. Den Pfizer-BioNTech-Impfstoff könne man besonders schnell verimpfen, weil es weniger Beratungsbedarf gäbe als bei AstraZeneca. Außerdem kommt möglicherweise bald ein weiteres Mittel zum Einsatz. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA entscheidet heute, ob und für wen der Impfstoff von Johnson & Johnson zugelassen wird. Er hat den Vorteil, dass er nur einmal geimpft werden muss. Demnächst soll die Corona-Warn-App auch eine Funktion bekommen, mit der man seinen Impfstatus nachweisen kann. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 162. In Baden-Württemberg ist sie etwas höher, in Rheinland-Pfalz mit knapp 142 niedriger.
Wir sind also immer noch mittendrin in der dritten Welle, mit allen Einschränkungen auch für die Schulen. Nur 4,3 Stunden Schule am Tag und das wahlweise im Online- oder Wechselunterricht.
Noch mehr Wirtschaft? SWR1 Arbeitsplatz.
Wie sich die Corona-Pandemie auf die Lernsituation von Kindern auswirkt, das hat das IFO-Zentrum für Bildungsökonomik heute in einer aktuellen Studie vorgestellt. Eva Ellermann fasst die Ergebnisse zusammen.
Nach Ansicht des IFO-Instituts ist die Corona-Krise eine extreme Belastung für die Lernentwicklung und die soziale Lage vieler Kinder. Im zweiten Lockdown hätten die Schülerinnen und Schüler zwar eine Dreiviertelstunde mehr pro Tag gelernt als im ersten Lockdown im Frühjahr 2020, insgesamt aber immer noch 3 Stunden weniger als im regulären Schulbetrieb. Fast ein Viertel der Kinder habe sich sogar nur 2 Stunden am Tag mit schulischem Lernen beschäftigt. Das IFO-Institut hat bundesweit gut 2000 Eltern befragt. Nach deren Aussagen haben ihre Kinder während der Schulschließungen täglich mehr Zeit mit Fernsehen, Computerspielen oder ihrem Handy verbracht als mit dem Lernen für die Schule. Die Hälfte der Schülerinnen und Schüler habe die Zeit ohne Präsenzunterricht als große psychische Belastung empfunden, deutlich mehr als während der ersten Schulschließungen. Ein Drittel der Eltern berichtet laut IFO-Institut, dass ihr Kind wegen Bewegungsmangels zugenommen habe. Positive Erfahrungen gibt es aber auch. Eine Mehrheit der befragten Eltern sagt den Angaben des IFO-Instituts zufolge, dass ihr Kind jetzt besser eigenständig lernen und mit digitaler Technik umgehen kann.
Eigentlich muss Schule sein und trotzdem warnt der Deutsche Lehrerverband vor übereilten Schulöffnungen bei weiter hohen Inzidenzen. So forderte dessen Präsident Meidinger, Schülerinnen und Schüler schon ab einer Inzidenz von 100 in Distanzunterricht zu schicken. Wir wechseln das Thema Pressefreiheit. Deutschland ist auf der Rangliste der Pressefreiheit von gut auf zufriedenstellend herabgestuft worden. Es liegt jetzt nur noch auf Platz 13. 180 Länder umfasst die jedes Jahr von der Organisation Reporter ohne Grenzen erstellte Rangliste. Die Spitzenpositionen halten Länder wie Schweden, Norwegen oder Finnland. Am schlechtesten bewertet wurden beispielsweise Nordkorea und China. Als Grund für die Herabstufung Deutschlands um 2 Plätze nennt Reporter ohne Grenzen die vielen Übergriffe auf Journalisten bei den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Mehr Schutz durch die Polizei sei notwendig, aber nicht immer machbar, sagt Michael Rediske im SWR. Er ist Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen.
Manchmal ist es Schuld der Polizei, manchmal überraschen aber auch die Corona-Gegner die Polizei, die ja auch noch andere Aufgaben hat, als nur Journalisten zu schützen. Und wir müssen auch sagen, nicht alle Journalisten wollen nun Polizeibegleitung haben. Also wer sich sehr nah ranwagt, und das müssen Fotografen beispielsweise oder Kameraleute, zum Teil ja wird auch mit versteckter Kamera bzw. Smartphones gearbeitet, das ist auch relativ schwer, sie zu schützen. Und trotzdem bemühen sich beispielsweise die Journalistenorganisationen auch, die Polizei zu sensibilisieren, sind zum Teil unterwegs, auch in der Weiterbildung, in der Ausbildung von Polizisten in Gespräch, auch mit den Polizeipräsidenten,
sagte der Vorstandssprecher von Reporter ohne Grenzen, Michael Rediske im SWR.
Fokus Südwest.
Gute Nachrichten für Tübingen. Das Corona-Modellprojekt der Stadt kann unbefristet fortgesetzt werden. Das hat die Landesregierung erlaubt. Gilt allerdings nur vorerst. Künftig kann es nämlich durchaus zu Einschränkungen kommen, wie unsere Reporterin Anne Schmidt berichtet.
Diese Zusage gilt unter Vorbehalt, denn tritt wie geplant die Bundesnotbremse in Kraft, müsste der Bund entscheiden, ob das Modellprojekt fortgeführt werden darf. Die Landesregierung will die Fortsetzung künftig von der 7-Tage-Inzidenz der Stadt Tübingen abhängig machen. Liegt diese an 3 Tagen in Folge über 100, muss der Versuch unterbrochen werden. Aktuell liegt sie mit knapp 92 darunter. Namhafte Wissenschaftler, Schauspieler und Politiker hatten an die Bundesregierung appelliert, das Tübinger Corona-Modellprojekt fortzuführen. Darunter der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger, Schauspieler Til Schweiger oder Textilunternehmer Wolfgang Grupp.
In Koblenz ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglichen Betrugs der Krankenkassen. Insgesamt wird gegen 9 Verantwortliche von Pflegediensten ermittelt. Joachim Wohlkopp berichtet.
Die Beschuldigten werden verdächtigt, dass sie über die Pflegedienste Leistungen abgerechnet haben, die sie nie erbracht haben. Oder dass sie bei der Pflege Personal eingesetzt haben, das nicht so qualifiziert war, wie es in den Verträgen mit den Krankenkassen vereinbart war. Nach Angaben der Koblenzer Staatsanwaltschaft kamen die Ermittlungen wegen des möglichen Abrechnungsbetrugs durch Anzeigen von Patienten oder ihren Angehörigen ins Rollen. Aber auch mehrere möglicherweise geschädigte Krankenkassen hätten Strafanzeigen gestellt. Es gehe jeweils um Schäden im 4- bis 5-stelligen Bereich.
Und in Heidelberg ist heute Morgen vor dem Hauptbahnhof die erste sogenannte Mobilitätssäule eingeweiht worden. Die 4 Meter hohe gelbe Säule soll über umweltfreundliche Verkehrsangebote und Sehenswürdigkeiten in der Region informieren. Martina Senghas.
Die erste Heidelberger Säule ist eine von 15, die es insgesamt in Baden-Württemberg geben soll. Diese Infoangebote stehen nach Angaben des Verkehrsministeriums an zentralen Orten, an denen mindestens 3 umweltfreundliche Angebote aufeinandertreffen, beispielsweise Elektromobilität und Leihmöglichkeiten. Durch die Mobilitätssäulen sollen die Orte in der Wahrnehmung der Menschen präsenter werden, heißt es weiter. Die Stadt ist eine von 7 Pilotstädten im Land, in denen diese smarten Wegweiser im Alltag getestet werden.
Und dann war da noch
das Aus für die Pinky Gloves. Falls Sie es nicht mitgekriegt haben, mit diesen pinkfarbenen Handschuhen wollten supersmarte Jungunternehmer den Markt für Periodenprodukte aufmischen. Das hat jede Menge Spott und einen Riesenaufstand im Netz gegeben. Unter dem Hashtag Pinkygate haben unter anderem auch Feministinnen Front gemacht gegen die Handschuhe. Das Produkt wurde als wenig nachhaltig und außerdem sehr sexistisch kritisiert. Jetzt wollen die Erfinder das zurückziehen. Dabei ist die Idee an sich vielleicht gar nicht mal das große Problem gewesen. Mit dem Gummihandschuh sollten Frauen Tampons und andere Periodenprodukte eben diskret entsorgen können. Das war dann aber eben doch zu viel. Wieso eigentlich muss das diskret sein? Und dann ausgerechnet pink?
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.